Ja, herzlichen Dank für den netten Empfang. Ich begrüße Sie ebenfalls sehr herzlich. Danke Ihnen für die Einladung und danke Ihnen. Der Vortrag, der auf YouTube war, mit dem ähnlichen Titel »Warum schweigen die Lämmer?« beschäftigte sich ja mit der Frage, wie kann man Fakten moralisch und kognitiv unsichtbar machen. Das Thema, das wir heute behandeln wollen, ist deutlich schwieriger. Es geht nicht um die Frage, wie man Fakten unsichtbar macht, sondern um die Frage, wie man ganze Denksysteme unsichtbar machen kann. Das ist eine deutlich größere Herausforderung als Fakten unsichtbar machen. Fakten unsichtbar machen kann man mit relativ einfachen Methoden. Hier geht es darum, wie kann man ein ganzes Denksystem, ein ganzes ökonomisches System unsichtbar machen. Ich habe in zwei Vorträge vorbereitet, einen kurzen, ganz kurzen und einen, ich weiß nicht, ob er zu lang ist, aber deutlich längeren. Ich fange mal mit dem kurzen an und dann können wir gucken, wie wir weitermachen. Der kurze bezieht sich auf einen Artikel, der vor einigen Tagen im Guardian erschienen ist. Darin schreibt Georges Monbiot, Neoliberalismus ist die Ideologie, die an der Wurzel von allen unserer Übel liegt. Ende. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und die Frage ist, die sich zusätzlich stellt, wie kommt es, dass die Linke, für die das ja eigentlich ein gefundenes Thema sein sollte, dass die Linke in dieser grandiosen Weise, muss man sagen, wird viel diskutiert, nichts dagegen anzubieten hat, eigentlich versagt. Das ist ein Thema, was uns auch beschäftigt, dass es nicht nur die Bevölkerung ist, sondern auch die politischen Gruppen, die eigentlich genau für dieses Thema mit zuständig sein sollten. So, wenn wir es dabei belassen, würden wir auch nicht so ganz befriedigt nach Hause gehen. Deswegen gucken wir es uns doch nochmal im Detail an, wie das eigentlich kommt, dass man eine Ideologie, die so prägend ist, es ist wohl die wirkmächtigste Ideologie überhaupt, oder zumindest der letzten 50 Jahre, dass diese Ideologie so unsichtbar ist. Georges Monbiot fängt seinen Artikel damit an, mit einem Vergleich, dass er sagt, man stelle sich einmal vor, man wäre zur Zeit des Sowjetkommunismus, der Sowjetunion nach Moskau gegangen und hätte eine Umfrage in der Bevölkerung gemacht, ob sie eigentlich der Auffassung sind, dass die sozialen, gesellschaftlichen Probleme, die auftreten, irgendetwas mit dem Kommunismus zu tun haben. Und die Befragten hätten so reagiert, dass sie gesagt haben, mit wem, komm, was, kenne ich nicht. Und wieso soll das mit dem Kommunismus zu tun? Das ist aber genau die Situation, die wir heute haben. Wir haben eine der wirkmächtigsten Ideologien überhaupt. Und diese Ideologie ist praktisch unsichtbar. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie kann es zu einer solchen Leistung, eine grandiose Leistung, muss man sagen, wie kann es zu einer solchen Leistung gekommen sein? Und dann sind wir wieder bei unserem Thema. Warum schweigen die Lämmer? Die Metapher, eine Tiermetapher, Tiermetaphern durchziehen eigentlich die gesamte politische Philosophie. Das fängt bei Heraklit an, der das Volk verglichen hat mit einer gesättigten Viehherde, zieht sich durch. Bei Nietzsche beispielsweise ist die Schafherde etwas Durchgängiges und bei vielen anderen. Und Metaphern verwendet man ja eigentlich dann häufig, wenn entweder passende Ausdrücke in der Sprache fehlen, Metaphern sollen Mangelerscheinungen überbrücken, oder wenn man etwas nicht richtig konzeptualisieren kann oder konzeptualisieren möchte. Warum beschreiben wir eigentlich das Volk in dieser Weise und wofür steht dann diese Metapher? Und wenn Sie sich das ansehen, werden Sie sehen, diese Metapher steht immer für das Verhältnis von Volk und Elite. Die Herde ist Ausdruck der Beziehung von Volk und Elite. Und wenn man weiter darüber nachdenkt, dann sieht man, dass unser Titel war, warum schweigen die Lämmer, eigentlich schon nicht ganz richtig ist. Er müsste eigentlich heißen, warum schweigen wir Lämmer? Oder noch grundlegender, warum lassen wir uns eigentlich zu Lämmern machen? Denn was dahinter steckt in dieser Metapher ist ja, dass man das Volk für die Belange, für die Zwecke eines anderen funktionalisiert. Es wird funktionalisiert für den Herdenbesitzer, sozusagen für das gesamte Verwertungskollektiv der Herde. Die Herde ist für die Zwecke eines anderen da. Und es gibt in diesem Verwertungsdrama natürlich noch andere Personen, deswegen habe ich dieses Bild hier gewählt. Das ist der Schäfer und die Wachhunde der Elite, die die Herde bewachen. Das heißt, wir werden auch über diese anderen Personen, nicht nur über die Herde sprechen müssen, sondern auch über diese anderen Personen. Schauen wir uns an, wie die Beziehung zwischen Volk und Elite eigentlich ist. Das ist jetzt der Beginn, den ich auch in dem ursprünglichen Lemma-Vortrag hatte. Es beginnt ja damit, mit der Entwicklung der Demokratie, dass schon bei Aristoteles, aber hier beispielsweise bei Madison, einer der Väter der amerikanischen Verfassung, deutlich gemacht wurde, dass die Aufgabe der Regierung, die vordringliche Aufgabe der Regierung liegt darin, die Minderheit der Besitzenden vor der Mehrheit der Nichtbesitzenden zu schützen. Das war ganz toll. Die haben damals noch ganz offen gesprochen, weil das Volk nicht zuhörte. Das haben die sozusagen untereinander. Das haben die untereinander gesprochen. So, das durchzieht eigentlich die gesamte Geschichte. Und Madison kam auf die Idee, wie kann man das denn lösen? Denn man wollte gerne Demokratie haben, weil die Elite erkannten, das Wort Demokratie ist ein sehr wirkmächtiges Opium fürs Volk, um das Volk davon abzuhalten, wirkliche Demokratie zu wollen. Also sagte Madison, ich habe eine Idee, wir nehmen repräsentative Demokratie, dann bleiben die Eliten unter sich, aber es sieht aus wie Demokratie. Wurde auch alles damals ganz offen ausgesprochen. Die Geschichte zieht sich durch. Sie finden in der gesamten Ideengeschichte des Abendlandes eine ganz tiefe Demokratiefeindlichkeit oder, wenn man es wohlwollender sagt, eine Demokratieskepsis. Wie kann man das Risiko, so hat das später jemand genannt, taking the risk out of democracy, wie kann man verhindern, dass eine tatsächliche Demokratie entsteht, aber trotzdem den Namen noch lassen? Ich überspringe jetzt ein paar hundert Jahre Ideengeschichte und lande direkt in der Gegenwart. Haben Sie vielleicht mitgekriegt? Ich war sehr dankbar dafür, dass Jakob Augstein, immerhin einer, der sich als linksliberal, wir werden auch darauf zu sprechen kommen, was eigentlich das Wort links, links und rechts, was das eigentlich bedeutet, ist ja auch irgendwie viel ins Rutschen gekommen. Augstein ist ein Linksliberaler, der das Verständnis von Elite artikuliert und sagt, unsere Parlamente schützen die Demokratie vor dem Volk und das Volk vor sich selbst. Jeder Satz lohnt sich. Denn beim Volk, das ist eine paradoxe Wahrheit, ist die Demokratie nicht gut aufgehoben. Folgestimme und Fortschritt, das geht nicht gut zusammen. So, das bringt einen ins Grübeln. Und wenn man anfängt zu grübeln, kommt man sehr schnell auf einige Prämissen, die da drin stecken. Augstein sagt, eine repräsentative Demokratie repräsentiert nicht den Willen des Volkes. Offenkundig. Also genau das, was Madison auch gesagt hat. Dazu war sie auch nicht da. Sie sollte die Eliten schützen. Zweite Prämisse ist, bei den herrschenden Eliten ist die Demokratie gut aufgehoben. Das Argument, was er hier bringt, gilt natürlich auch für Wahlen insgesamt. Das heißt, der Einfluss von Wahlen auf die von den Eliten verfolgte Politik ist de facto vernachlässigbar. Das wird hier gesagt. Schauen wir uns die Fakten an. Ist denn wirklich die Demokratie bei den Eliten gut aufgehoben? Nun, bei den Parlamenten ebenso wie bei den Eliten, ob in Politik, Wirtschaft oder Medien, ist die Demokratie nicht gut aufgehoben, denn sie haben in den vergangenen Jahrzehnten den Rechtsstaat ausgehöhlt, den Sozialstaat zertrümmert und totalitäre Wirtschaftsstrukturen verrechtlicht. Das sind einfach die Fakten. Wir können jetzt beliebig viele Beispiele dazu sammeln. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel. Vielleicht kennen Sie diesen Mann, der großen Segen über uns gebracht hat, so einflussreich oder so folgenschwer wie wahrscheinlich keine andere einzelne Person in der Geschichte der Bundesrepublik. Kennt ihn jemand? Unsichtbar, wir sind wieder beim Thema unsichtbar machen. Das ist Herbert Zitzelberger. Kennt ihn jetzt jemand? Nein, auch nicht. Dann wollen wir es mal wieder kontextualisieren. Staatssekretär bei Eichel, Zitzelsberger ist ein moderner Robin Hood, also im Grunde inverser Robin Hood, umgekehrter Robin Hood. Er hat den Armen genommen und den Reichen gegeben, also sozusagen aus der Gemeinschaftskasse genommen, den Reichen gegeben. Das war derjenige, der im Grunde im Alleingang das größte Steuergeschenk aller Zeiten gemacht hat. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt, Thema Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen. Also etwas wird alles rahmenhaft verschwiegen. Das größte Steuergeschenk aller Zeiten, das war keine Verschwörung der Wirtschaft, muss man sagen. Das war keine Korruption im rechtlichen Sinne, sondern die normale Funktionsweise repräsentativer Demokratie. Oder wenn Sie es etwas schärfer formulieren, es war sozusagen institutionalisierte Korruption. Legal. Ich gebe Ihnen nur ein paar Dinge aus der Presse. Finanzstaatssekretär Herbert Ziegenberger wechselt von Bayer. Das war ein Bayer-Mitarbeiter. Bayer hat ihn in die Regierung entsandt. Jetzt hilft er Deutschlands Konzernen beim Steuersparen. Der hat die deutsche Großindustrie so viel Wohltaten zu verdanken. Keinem anderen hat die Großindustrie so viele Wohltaten zu verdanken. Die Gesetze, die er erstellt hat, haben dazu geführt, dass allein Bayer Leverkusen in einem Jahr 500 bis 600 Millionen zurückgezahlt bekommen hat. Nur damit Sie die Größenordnung sehen. Und die Gesamtsumme, die er dem Staat entnommen hat, sind 23,6 Milliarden, die jedes Jahr fehlen durch dieses Steuergeschenk, was man heute ungern thematisiert, sodass Sie bei jeder Frage, wenn es darum geht, können wir uns den Sozialstaat noch leisten oder können wir uns irgendetwas anderes noch leisten, denken Sie immer dran, wo die 23,6 Milliarden sind. Die waren von der Wirtschaft nicht erwartet worden. Die Wirtschaft hatte nicht damit gerechnet. Es war strukturell nicht notwendig. Es gab kein Argument zu sagen, damit wir international und so weiter konkurrenzfähig bleiben. Das war ein freiwilliges Geschenk an die Wirtschaft. Nur ein Beispiel dafür, ist die Demokratie bei den Eliten gut aufgehoben. Ich nenne noch ein paar weitere Beispiele. Wie sieht es mit dem Zustand von Demokratie heute aus? Ich zitiere einfach ganz schnell, müssen wir nicht im Detail darauf eingehen, weil Sie den Hintergrund kennen. Es wird offen gesagt, Demokratie ist Ramsch. Wenn man das Volk fragt, wird das zur Bedrohung Europas. Das war im Fall Griechenland so. Wolfgang Streeck, ein sehr renommierter, kennen Sie vielleicht, Politikwissenschaftler, Soziologe, sagt, die Regierung, insbesondere die der Vereinigten Staaten, befinden sich nach wie vor fest im Griff der Finanzindustrie. Die Regierungen sind gar nicht autonom und sie sind erst recht keine Vertretung des Volkes. Auch das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach trockenes Feststellen eines Faktums. Ein anderes Beispiel, was die EU angeht. Hier sehen Sie einen ehemaligen Verfassungsrechtler, Dieter Grimm, hat gerade ein Buch geschrieben, auch relativ frisch. Er sagt, was da passiert ist in der EU, hat die Züge eines verdeckten Putsches. Das ist eine ganz harte Aussage. Er sagt, die Geschichte der EU ist die Geschichte einer schleichenden, illegitimen Machtübernahme. Nur, dass wir uns keine Illusionen machen, ich gehe relativ schnell darüber, dass Sie sehen, wie sieht denn der Zustand im Moment aus. Das wird vielfach diskutiert und die Diagnose ist eigentlich immer in diese Richtung. Interessant ist, hatte ich auch im alten Vortrag schon, es ist immer lohnend, in die Journale der Elite selbst zu schauen, weil die Elite in ihren eigenen Journalen relativ offen über diese Dinge sprechen. Die müssen sich ein gewisses Maß an Ideologiefreiheit bewahren, weil sie sonst keine Geschäfte machen können. Die brauchen einen trockenen Sinn für die Realität. Das Wall Street Journal ist sehr lehrreich, wenn man etwas über die tatsächliche Meinung innerhalb der Eliten erfahren will. Hier schreiben sie, während die Öffentlichkeit noch glaubt, dass sie den Kongress wählt und dass sie für die Gesetzgebung sozusagen verantwortlich ist, ist es in der Tat so, dass die Rolle zunehmend ein reines Spektakel ist. Die tatsächlichen Wahlen sind ein reines Spektakel. Der Einfluss des Volkes, ich hatte im letzten Vortrag eine wissenschaftliche Untersuchung dazu zitiert, der Einfluss des Volkes ist praktisch bei Null. Das Gleiche finden Sie bei Al Gore in einem Buch. Die amerikanische Demokratie wurde gehackt. Der Kongress der Vereinigten Staaten ist jetzt unfähig, Gesetze ohne die Genehmigung der Unternehmenslobbys und anderer Gruppen, die Wahlkampagnen finanzieren, zu erlassen. Das ist, wir müssen uns erstmal klar werden, das ist sozusagen der tatsächliche gegenwärtige Zustand, den wir, wenn wir schauen wollen, wie kann man das überwinden, erst einmal klar erkennen müssen. Dass Wahlen tatsächlich ein sozusagen Spektakel, theatralischen Charakter haben, das hatte man auch schon ganz früh erkannt. Und da wir hier in der Nähe von Remscheid sind, will ich Ihnen ein Beispiel geben von einem großartigen Künstler und Holzschneider, der in Remscheid geboren ist, Gerd Ahns, vielleicht kennt ihr die ein oder andere. Gerd Ahns ist der Entwickler zusammen mit Otto Neurath der Piktogramme, kennen Sie am Flughafen die Piktogrammsprache der Isotype, die er eigentlich zusammen mit Otto Neurath entwickelt hatte, um die Bevölkerung über wirtschaftliche Zusammenhänge bildhaft besser unterrichten, das war ein Aufklärungsbemühen, besser unterrichten zu können. Und hat der Kapitalismus einen großen Magen, der hat das sehr schnell verdaut und hat daraus ein sozusagen Geschäftsmodell gemacht, Piktogramme für Flughäfen zu entwickeln. Das war eigentlich nicht die Idee. So, hier sehen Sie ein Bild von Gerd Ahns aus den von 1932, die Wahldrehscheibe, ein Holzschnitt, mit dem er deutlich machen will, dass die Gewährleistung einer Prozedur der Wahl noch keine hinreichende Legitimation von Macht und Herrschaft darstellen kann. Das ist die Wahldrehscheibe, wo Sie alle Personen haben. Hier sehen Sie die Gewerkschaften, die vor dem Kapitalisten buckeln, die Kommunisten, die Faschisten und so weiter und so weiter. Auch da gebe ich Ihnen ein Zitat von Mussolini, der das schön auf den Punkt gebracht hat: Alle können wählen bis zur Langeweile, bis zur Verblödung. Wahlen bedeuten gar nichts. Lassen wir das Volk nur wählen. Gewählt wird heute in Afrika, gewählt wird in jeder Tyrannei. Wir haben überall das formale Verfahren der Wahl, ohne dass wir damit irgendetwas haben, was in Richtung einer tatsächlichen Demokratie geht. So, die Metapher der Schafherde, das Volk als irrational, einfältig, beschränkt und blöd zu charakterisieren, ist also nichts anderes. Diese Metapher selbst ist also nichts anderes als eine Legitimationsrhetorik, die Eliten, die damit ihren Status stabilisieren wollen. Und wir müssen uns fragen, gibt es irgendetwas in der tatsächlichen Natur des Menschen, was diese Metapher rechtfertigen würde? Und ich kann Ihnen nur ein paar Andeutungen sagen. Das ist jetzt sozusagen das Thema, was in der Kognitionsforschung behandelt wird. Das geht an der tatsächlichen Natur unserer Psyche und der tatsächlichen Natur des Menschen vollständig vorbei. Das macht nicht das Wesen des Menschen aus. Da werden wir vielleicht am Rande noch drauf zu sprechen kommen. Was wir gerne, und das ist eigentlich die Hoffnung, auf die wir diese Dinge gründen, und wir jetzt in einer Formulierung von Karl Jaspers: Demokratie wächst mit dem Denken des Volkes, ohne dieses ist sie eine entsetzliche Täuschung. Und jetzt kommt die Hoffnung, dass die Entwicklung dieser Urteilskraft möglich ist, ist die Idee der Demokratie. So, das ist die Frage jetzt, kann man das teilen? Was spricht dafür? Diese Frage müssen wir eigentlich untersuchen, ob diese Hoffnung illusorisch ist oder ob es irgendetwas gibt, zu sagen, das ist eine berechtigte Hoffnung. Schauen wir uns wieder Demokratie von oben an. Wir waren ja mit Augstein gestartet. Das ist der Blick auf die Demokratie von oben, von den Eliten. Das ist die berühmte, Edward Bernays war ja der sozusagen der Erste, der die Bibel, bis heute die Bibel der Propaganda geschrieben hat in den 20er Jahren. Der sagt, die bewusste und intelligente Manipulation der Verhaltensweise und Einstellung der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Es kann keine Demokratie, sagt Bernays, geben ohne Propaganda, denn man muss die Herde lenken. Demokratie und Propaganda gehören notwendig zusammen, denn sonst läuft die Herde aus dem Ruder. Ein anderer in der Zeit, berühmter Soziologe, hat gesagt, Meinungsmanagement ist billiger als Gewalt, Bestechung oder irgendeine andere Kontrolltechnik. Lassen wir ruhig Demokratie haben. Demokratie ist viel günstiger als Diktatur. Man braucht keine Panzer, man braucht keine Konzentrationskamps, man braucht keine Kontrolltechniken. Wir machen das alles mit Propaganda. Auch das wurde in den 20er Jahren ganz explizit so diskutiert. Demokratie ist die günstigste Staatsform, die gewährleistet, dass man die Herde sozusagen auf Linie hält. Ganz kurz ein Blick zu heute. Einer der berühmtesten und renommiertesten Staatsphilosophen der USA, Rowling, ein Demokratietheoretiker, sagt, was wir heute haben, ist eine gelenkte Demokratie und ein Inverted Totalitarism. Was ist das? Das ist eine totalitäre Struktur, eine totale Gewalt, die aber nicht als Gewalt erscheint, weil es all die Elemente, die normalerweise damit einhergehen, nicht gibt. Es gibt keine sichtbaren Kontrollstrukturen, sondern wir haben alle Kontrollmechanismen unsichtbar gemacht. Und den Zustand, das ist der Zustand, den wir heute erreicht haben. Und er sagt, die Amerikaner sind sozusagen der paradigmatische Fall. Man kann Demokratie so managen, dass sie eine letztlich eine totalitäre Struktur ist, aber es fällt nicht auf, dass sie das ist. Das lässt sich, leider gibt, ist das Buch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Die Begründung dafür, wenn jemand Interesse hat, lassen Sie sich danach lesen. So, das ist also der Zustand, den wir haben. Jeder Therapie geht die Diagnose voraus. Die Diagnose ist in diesem Fall eindeutig. Und die Frage ist jetzt, wo können wir den Leitlinien für das herbeziehen, was wir unter Demokratie verstehen wollen? Was ist denn dann Demokratie, wenn das, was wir heute haben, offensichtlich keine Demokratie ist? Nun, die Leitlinien können wir aus der Ideengeschichte nehmen, nämlich aus der Aufklärung. Die Leitlinien liefern die Aufklärung, die ja selbst eine Konsequenz war, nach einer elendlangen Blutspur in Europa, sich zu besinnen und zu fragen, was sind denn eigentlich die Grundlagen, wenn wir etwas errichten wollen, was eine menschenwürdige Gesellschaft ist. Erstes, Voraussetzung der Aufklärung ist, humanitärer Universalismus. Was heißt das? Anerkennen einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen. Der Mensch ist Person, autonomes, vernunftbegabtes Wesen. Er ist Zweck an sich und darf niemals als bloßes Mittel zum Zweck eines anderen verzweckt werden. Das ist die Idee der Aufklärung. Das hört sich gut an, ne? Haben auch alles irgendwie in der Schule gemacht und dann unter Poesie abgehakt. Das hat gewaltige Konsequenzen. Das müssen wir uns ansehen. Das hat gewaltige Konsequenzen. Das hat die Konsequenz der politischen Selbstbestimmung des Menschen, umfassende demokratische Mitwirkung an allen relevanten gesellschaftlichen Aspekten. Wir sind für unsere Gesellschaft und für das Miteinander verantwortlich und können daran mitwirken. Das ist ja auch formal auch im Grundgesetz, das ist natürlich sozusagen auf rhetorischer Ebene anerkannt, aber Sie sehen, wenn Sie es durchdenken, hat das eine Reihe von weiteren Konsequenzen. Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen, sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Zentrale Bereiche einer Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation und Kontrolle ausgeklammert werden. Das sind alles Dinge, die direkt daraus folgen. Auch hier sehen Sie wieder, das ist extrem radikal gedacht. Das war schon zu Zeiten der Aufklärung als so radikal erkannt, dass man gleich eine, was man damals moderate Aufklärung nannte, die eigentlich eine Gegenaufklärung war. Man versuchte gleich den Zahn wieder zu ziehen. Schon zu Zeiten der Aufklärung erkannte man, welche Konsequenzen das haben könnte und versuchte, diese Gedanken wieder zu entschärfen. Das bedeutet, die Konsequenz aus dem bedeutet, insbesondere Demokratie und Kapitalismus sind nicht miteinander verträglich. Das war ganz klar erkannt. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel von Louis Brandeis. Das war der erste jüdische Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Der sagte, wir müssen wählen, entweder haben wir Demokratie oder wir haben Reichtum konzentriert in den Händen von einigen, aber wir können nicht beides haben. Was heute sagen würden, hätten Sie alle unangenehme Diskussionen an der Hacke. Das ist eigentlich eine ganz normale Konsequenz der Dinge, die selbstverständlich waren. Kapitalismus ist die Güterproduktion unter Bedingung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, über das eine Minderheit verfügt, während die Mehrheit ein Lohnarbeitsverhältnis eingehen muss, mit dem Ziel der Vermehrung des eingesetzten Kapitals. Deswegen ist der Begriff, sagt Noam Chomsky, kapitalistische Demokratie ist ein Widerspruch in sich, wenn wir darunter nämlich ein System verstehen, in dem ganz normale Leute ausreichende Mittel besitzen, an den Entscheidungen teilzunehmen, die ihr Leben und das Wohl ihrer Gemeinschaft betreffen. Wirkliche Demokratie kann nur durchgesetzt werden, wenn das gesamte radikal antidemokratische System des Konzernkapitalismus vollständig abgeschafft ist. Diese Diskussionen, die eigentlich die gesamte Ideengeschichte in den Politikwissenschaften des letzten Jahrhunderts durchziehen, erscheinen uns heute so radikal, dass sie vielleicht, wenn Ihnen diese Aussagen jetzt radikal erscheinen, ein Gespür dafür kriegen, in welcher Weise der heutige Diskursraum, welche Fragen man eigentlich noch behandeln kann und welche nicht, in den letzten Jahrzehnten zusammengeschnurrt ist. Die Aufklärung hat noch mehr zu bieten. Die Aufklärung hat eine Reihe von anderen Leitlinien, nämlich einen moralischen Universalismus. Menschen sind von Natur aus zur Moralität befähigt und verfügen über einen Kern einer universellen Moral. Ich werde Ihnen später noch ein paar Beispiele aus der Kognitionsforschung geben, aus der Säuglingsforschung, wo wir heute nachweisen können, dass der Säugling schon mit einem Kern universeller Moralität zur Welt kommt. Auch das hat Konsequenzen. Dass moralische Kriterien, nach denen wir die Handlungen anderer bewerten, dass wir die auch zur Bewertung unserer Handlungen heranziehen müssen. Das ist eine moralische Binsenweisheit. Das ist eine moralische Binsenweisheit. Und jetzt wissen Sie, wir haben bestimmte Schwachstellen, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, unserer Natur. Wir verletzen diese Binsenweisheit, das machen wir im Alltag. In der Politik machen wir daraus sozusagen ein ganzes System, dass wir moralische Normen für uns entwickeln und ganz andere moralische Normen für die Bewertung der Taten anderer. Das ist dann das, was man Doppelmoral nennt. Ich gebe ein Beispiel, Terrorismus ist ein sehr schönes Beispiel für Doppelmoral. Terrorismus ist immer das, was uns trifft, weil bei uns Gewalt unerwünscht ist, das mögen wir nicht. Gewalt, die wir anderen antun, nennen wir nicht Terrorismus, die nennen wir, gibt es ganz viele Worte für, Kampf für Demokratie und Menschenrechte, und sagen, da ist Gewalt unvermeidbar. Das ist kein Terrorismus, das, was wir durch Drohnenangriffe machen, das, was wir durch Zerstören staatlicher Strukturen im Nahen Osten machen, ist kein Terrorismus. Das hat eine lange Tradition im Abendland. Früher nannte man das die zivilisatorische Mission. Zur Zeit des Kolonialismus nannte man die Ausrottung der Bevölkerung eines Staates zivilisatorische Mission. In Vietnam sagte man, wenn man eine Dorfbevölkerung getötet hat, wir haben sie vom Kommunismus befreit. Also das hat eine ganz lange Tradition. Das sind alles Beispiele für diese Doppelmoral, dass wir Kriterien haben. Und das Wort Terrorismus ist ein zutiefst ideologischer Begriff, in dem diese Kriterien einer Doppelmoral schon eingebaut sind. Ferner folgt daraus aus dem moralischen Universalismus, Normen, die allein auf einem Diktat durch Machtstrukturen basieren, sind illegitim. Beispiel ist humanitäre Intervention. Interessant ist, dass diese Dinge, die wir aus der Aufklärung, das war sozusagen die einzige Chance, die wir nach dem Entsetzlichen des 30-jährigen Krieges und den Zerstörungen in Europa gewonnen hatten, und auch die universellen Menschenrechte, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, werden von Realpolitikern, das war die UN-Botschafterin von Donald Reagan, werden, sie hat das auch wieder in dankenswerter Offenheit so benannt, das sind Briefe an den Nikolaus. Das kann man vergessen, das ist ein Schmarrn. Da sehen Sie, wie die Eliten über das sprechen, wo wir sagen, das sind eigentlich die Grundlagen, auf denen wir eine menschenwürdige Gesellschaft errichten möchten. So, wir hatten schon gesagt, schon zu der Aufklärung, während der Aufklärung entstand die Gegenaufklärung. Was ist der Kern der Gegenaufklärung? Der Kern der Gegenaufklärung ist einmal natürlich bewahren, die Bewahrung der Monarchie, die Bewahrung der Stellung der Kirche und so weiter, aber ist auch der Glaube an eine prinzipielle Vorrangstellung der eigenen biologischen, sozialen, kulturellen, religiösen oder wie auch immer, oder auch nationalen Gruppe. Wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten. Die Trennung in das Eigene und das Fremde und die Abwertung des Fremden, Rassismus, Chauvinismus, Nationalismus, Exzeptionalismus sind alles Beispiele für die Gegenaufklärung. Nun wissen Sie, dass der Kern der Links-Rechts-Unterscheidung im politischen Spektrum geht auf die Aufklärung zurück. Rechts war die Gegenaufklärung sozusagen im Parlament und links wurden die genannt, die Fortschritt im Sinne der Aufklärung wünschten. Jetzt kriegen Sie vielleicht in den gegenwärtigen Diskussionen mit, dass die Konturen, vor allem links, bei den Rechten, die haben noch deutlichere Konturen, was sie ausmacht, dass die gerade auf der Linken zunehmend ins Verschwinden, ins Verrutschen gekommen sind. Das geht von Querfrontdiskussionen bis sonst etwas, sodass sich immer wieder die Frage stellt, was ist eigentlich links? Hat sich nicht links überholt mit dem Zusammenbruch, ist ein typisches Argument, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, des real existierenden Sozialismus oder Kommunismus. Links ist, und das ist der historische Kern, das, was wir in der Aufklärung hatten, radikale Demokratie und humanitärer Universalismus. Das heißt, Positionen, die die eigene Gruppe aufwerten, zulasten einer anderen Gruppe, können nicht links sein. Zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung kann es sozusagen per Definition keine ernsthaften Gemeinsamkeiten geben. Und in diesem Sinne kann es zwischen einer linken Position, die sich auf die Prinzipien der Aufklärung bezieht, und einer rechten Position keine ernsthaften Gemeinsamkeiten geben. Das heißt, wir sollten uns wieder auf das beziehen, wenn wir ein Verständnis erringen wollen, was heißt eigentlich heute links, sollten wir wieder zu diesen Wurzeln zurückgehen, weil, und das war natürlich von politischer Seite intendiert, die Grenzen des Linksseins so lange zum Verschwinden zu bringen und die Linke so lange in eine wechselseitige Bekämpfung unter sich zu bringen, bis sie als politischer Faktor eigentlich ausfällt. Jetzt passiert etwas Neues im Moment. Ich zitiere wieder Wolfgang Schräg. Es hat, wenn wir sagen, Demokratie und Kapitalismus sind unverträglich, dann hat es eine Zeit lang etwas gegeben, das nennt er Zwangsheirat. Das ist ein wunderbarer Artikel, weil er durch die ganze Geschichte geht. Das nennt er Zwangsheirat. Für den Kapitalismus war die Demokratie allerdings als gelenkte, als gemanagte Demokratie, in diesem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, das tollste Mittel, weil sie günstiger war als Diktatur und trotzdem einigermaßen Möglichkeiten der Kapitalakkumulation bot. Das führte dann zum New Deal in den USA. Das war ein Versuch, diese beiden Seiten irgendwie miteinander in Einklang zu bringen, bis es dann, mit allen möglichen auch wirtschaftlichen Faktoren, die Gewinne nicht mehr so waren, wie die Kapitaleigner das gerne gehabt hätten in den 70er Jahren. Und dann entstand die Geschichte mit dem Neoliberalismus. Diese Zwangsheirat wurde aufgekündigt. Das heißt, man bekämpfte jetzt die Demokratie. Vorher nahm man sie zumindest als Lippenbekenntnis noch ernst. Jetzt wird die Demokratie wieder offen bekämpft und das macht der Neoliberalismus ganz explizit. Der Liberalismus sagt, Demokratie und ein freier Markt sind nicht miteinander verträglich. Deswegen müssen wir einen Demokratieabbau, das heißt im Neoliberalismus Bürokratieabbau, das ist aber eigentlich kürzer für Demokratieabbau. Weil jetzt das Spannungsverhältnis zwischen der ökonomischen Realität und der sozialen Lage der Bevölkerung und der Rhetorik immer größer wird, ist in dem Moment, wo diese Zwangsheirat aufgekündigt wird, und das war der Beginn des Neoliberalismus, sind immer umfassendere Indoktrinations- und Disziplinierungsmaßnahmen notwendig, um in einer solchen plutokratischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung den Anschein von Demokratie aufrechtzuerhalten. Das war eine große Herausforderung. Das war für die Neoliberalisten, die Geschichte ist ausgesprochen aufschlussreich, weil die das auch damals offen artikuliert haben. Das war eine große Herausforderung, wie kann man den Anschein aufrechterhalten von Demokratie, ohne dass es sie de facto gibt. Wie hat man das gemacht? Auch das geht. Ich will nur ganz kurz, weil das alles zu weit führt. Diese Dinge sind alle ausgesprochen, das ist auch eine interessante Geschichte. Der Neoliberalismus ist gegen Argumente vollständig immun. Insofern könnten wir auch diesen Vortrag hier abbrechen. Es hat keinen Sinn. Es ist alles ausgiebig und extrem akribisch untersucht. Hier ist ein wunderbares Buch einer amerikanischen Historikerin, die untersucht hat, wie vom Anfang an Fehlidentifikation erzeugt worden, schon seit den 30er Jahren, dass man versucht hat, das Klassenbewusstsein der Arbeiter aufzubrechen und gesagt hat, ihr sollt euch nicht als Arbeiter, als eine Gemeinschaft der Arbeiter gegenüber dem Unternehmer identifizieren, sondern die Identifikation muss die Firma sein gegen die andere Firma. Wir gründen Firmenfußballvereine und dann lassen wir den Fußballverein Bayer Leverkusen gegen BASF spielen. Wir machen gemeinsame Weihnachtsfeste, wir gründen Firmenkindergärten. Wir, das Wort wir wurde neu belegt, das Wort wir war nicht die Solidarität einer sozialen Schicksalsgemeinschaft, sondern das Wort wir war jetzt die Firma. In einer unendlichen Raffinesse, wenn Sie das im Detail ansehen, da wurde unglaubliche Raffinesse reingesteckt. Wie kann man eine neue Identität und das Wir-Gefühl zerlegen? Ein anderes Buch, was im Grunde auch gerade erschien von Stephen Fraser, einem anderen amerikanischen Historiker, auch wunderbar, weil es diese ganzen Sachen im Detail, wirklich im Detail begründet. Der Titel heißt eigentlich, warum schweigen die Lämmer? Das Zeitalter der stillschweigenden Zustimmung und Duldung. Warum stimmen alle zu, obwohl es alles gegen ihre ökonomischen Interessen geht? Hier muss etwas passiert sein, sagt Fraser, was unvorstellbar ist, dass eine gesamte Bevölkerung ruhig gehalten wird, obwohl die Entwicklung, die eintritt, dermaßen gegen ihre eigenen Interessen geht. Und er identifiziert eine Reihe von Faktoren. Das eine ist die Konsumkultur. Es geht heute darum, neue Identitäten. Die Identität ist der Lebensstil. Jeder hat die Freiheit, einen Lebensstil zu führen. Freiheit, ein Lebensstil heißt, ich kann gehen, wohin ich will. Ich kann mir die Shopping Mall aussuchen, in der ich kaufe. Ich kann mir die Produkte aussuchen. Und ich kann mir auch, ist ein ganz starkes Zeichen von Identität, aussuchen, welche Apps ich auf mein Smartphone runterlade. Das nennt er die Privatisierung von Utopia. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das andere wichtige Element ist eine staatsinduzierte Paranoia. Wir haben etwas zu fürchten. Wir haben etwas zu fürchten. Wir haben vor allen Dingen zu fürchten, dass wir nicht genug fürchten. Und wenn ich Furcht induziere, kann ich Leute nicht mehr dazu bringen, ihre tatsächlichen Interessen zu verfolgen. Das sehen Sie an den USA. Wenn Sie den Leuten nur eine hinreichende Islamfurcht einjagen, 50er Jahren war es die Kommunistenfurcht, zwischendurch irgendwelche anderen, dann stimmen sie gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen. Man fragt sich aber, wie kommt es, dass der Großteil der amerikanischen Bevölkerung, wen immer sie wählen, jemanden wählt, der gegen ihre Interessen arbeitet. Das ist bei uns nicht anders. Wenn sie Furcht induzieren, kriegen sie die Bevölkerung dazu, ihre eigenen Interessen zu vergessen und so weiter. So, Fakten unsichtbar machen, das war ja das erste Thema, wo ich nicht mehr darauf eingehen will. Das ist ja eigentlich sozusagen eine relativ leichte Geschichte. Aber wir müssen uns auch klar machen, hier ein Zitat von Hannah Arendt, Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsache nicht garantiert ist. Da können wir sagen, das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben die Information über die Tatsache nicht mehr. Damit ist Meinungsfreiheit, sie ist einfach entfallen, sie ist eine Farce, wenn ich die Tatsachen nicht kenne. Auch eine Banalität, muss man nicht drüber sprechen, aber man sollte drüber nachdenken, welche Konsequenzen es hat. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, wie kann man denn Denkmöglichkeiten unsichtbar machen? Wie kann man denn ganze Systeme, einen ganzen Denkraum zum Verschwinden bringen? Das ist ja das Phänomen, um das es geht. Das ist so umfassend, dass wir uns klar machen müssen, deswegen zitiere ich hier eine der größten Philosophinnen des Neoliberalismus, die Ökonomie ist nur die Methode, es geht nicht um die Ökonomie. Es geht nicht um die Ökonomie, sondern das eigentliche Ziel ist to change the heart and soul. Wir wollen ein neoliberales Subjekt erzeugen, ein neoliberales Subjekt, dessen Identität vollständig erschöpft ist, darin Konsument zu sein, was keine Solidarität mehr kennt, keine Gemeinschaft mehr kennt und so weiter, was damit für die herrschenden Eliten vollständig ungefährlich ist. Es geht nicht nur um Ökonomie. Da ist ein ganz wichtiger Punkt mit verbunden, den zitiere ich gleich noch Philipp Mirowski, der ein wunderbares Buch, gerade auch vor 2 Jahren erschien, zum Neoliberalismus, lohnt sich unbedingt zu lesen, ist auf Deutsch erschienen, der gesagt hat, auch die Linke hat den Neoliberalismus vollständig missverstanden. Und solange sie ihn missversteht, kann sie ihn nicht bekämpfen. Sie versteht ihn immer als gewisse Ökonomisierungsdinger oder als Sachen, die hauptsächlich die Ökonomie betreffen oder auch Ökonomisierung sozialer Beziehungen. Wie tiefgreifend eigentlich die neoliberale Ideologie angelegt ist von Anfang an bei Hayek und den anderen, ganz tiefgreifend angelegt, wird auch in der Linke missverstanden. Und wenn wir das nicht verstehen, haben wir keine Chance, uns dagegen zu wappnen. Also hier sehen Sie nochmal, das Projekt ist auch bei Maggie Thatcher schon viel tiefer angelegt als nur auf die Ökonomie bezogen. So, wie kann man jetzt Alternativen zum Verschwinden bringen? Einmal real. Real heißt, es darf konkret keine Alternativen geben. Es darf zu dem neoliberalen kapitalistischen System keine Alternativen geben. Wie kann man das bewerkstelligen? Ganz einfach, indem man sie zum Verschwinden bringt. Da haben wir eine ganz lange Kette, will ich auch nicht drauf eingehen, 1953 im Iran. Immer wenn irgendwo auf der Welt eine Regierung entsteht, die einen alternativen Weg zu gehen sucht, hat man versucht, sie zu beseitigen. Das ist eine ganz lange Kontinuität. Sturz von, das sind alles demokratisch gewählte Regierungen. Demokratisch gewählte Regierungen, die versucht haben, einen anderen Weg zu gehen. Guatemala ist ein berühmtes Beispiel, ganz am Anfang schon. Wer hat es orchestriert? Unser Psychologe Bernays, der Vater der Propaganda, hat eine gigantische Propagandaaktion in den USA gemacht, warum es wichtig ist, dass demokratisch gewählte Regierung in Guatemala militärisch zu beseitigen. Wurden durch die USA durch einen Einmarsch militärisch beseitigt, mit Billigung der amerikanischen Bevölkerung, weil man befürchtete, dieser Keim könnte sich ausbreiten. So, das setzt sich durch. Chile kennen Sie, viele andere Dinge, Honduras, und Sie haben jetzt ein aktuelles Beispiel, das gerade läuft, das ist Brasilien, wo auch auf eine sehr unsichtbare Weise, nicht als Militärputsch, man hat ganz andere Kanäle mittlerweile, wie man bewerkstelligen kann, dass irgendwelche Regierungen, die in Richtung sozialer Reformen Grenzen im Kapitalismus anlegen, beseitigt werden. Also, das ist der eine Weg. Genug Beispiele der Geschichte, alles analysiert, zu jedem Fall gibt es dicke Bücher. Man beseitigt real die Alternativen. Kognitiv, wir können sie nicht mehr denken, die Alternativen. Das ist wieder der Thatcher-Satz, there is no alternative. Es gibt keinen, Punkt. Das ist auch ein Merkel-Satz, alternativlos. Dinge sind alternativlos, Punkt. Das ist das Argument. So, das bestätigt sich sozusagen selbst. Hier ein Zitat aus dem Buch von Mirowski. Wir sollten das nicht unterschätzen. Neoliberale Indoktrinationssysteme dienen einer Industrial-Scale Manufacture of Ignorance. Gezielt, hat ein ganzes Kapitel drüber. Es wird gezielt und systematisch Ignoranz in der Bevölkerung erzeugt. Ein Nichtwissen über die Dinge, die ablaufen. Die Unwissenheit ist der Garant der neoliberalen Ordnung. Das Neoliberale selbst fühlt sich in dieser Unwissenheit wohl. Das ist entsetzlich. Das heißt, auch da müssen wir die Mechanismen verstehen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, wenn wir irgendwelche Möglichkeiten haben wollen, was kann man dagegen tun? Affektiv letztlich. Affektiv heißt, wir sitzen in der Apathie und Lethargie. Es lässt sich ohnehin nichts ändern. Das ist das Gefühl, was der überwiegende Teil der Bevölkerung hat. Wir haben ein Gefühl von Kontrollverlust. Individuelles und kollektives gesellschaftliches Handeln wird als aussichtslos empfunden. Das ist das, was Habermas als eine Refeudalisierung, schon vor langer Zeit als eine Refeudalisierung der Gesellschaft bezeichnet hat. Wie sieht jetzt dieses neoliberale Selbst aus? Das ist einer der wichtigsten Punkte, auf den von Anfang an der Neoliberalismus hingearbeitet hat. Nicht nur auf den freien Markt, sondern das Neoliberale selbst zu konstituieren. Ein neues Konzept von selbst. Identität ist etwas, was durch den Markt bereitgestellt wird. Identität wird bestimmt durch die vom Markt angebotenen Möglichkeiten der Wahl aus einem Identitätswarenkorb. Welche Apps man runterlädt, welches Smartphone man hat. Identität wird bestimmt, wie man sich auf dem Markt einen Identitätswarenkorb zusammenstellt. Das geht zurück, die Idee auf Bernays. Berners hatte damals den Auftrag für die Zigarettenindustrie 1920, dass es ein Skandal ist, dass 50% der Population keine Kunden von Zigarettenfirmen sind, nämlich die Frauen. Das ist geschäftsschädigendes Verhalten, das musste geändert werden. Berners entwickelte das Konzept zu sagen, wir müssen das mit einem Identitätsmarker versehen. Zigaretten sind Fackeln der Freiheit, nannte er die. Und wenn Frauen rauchen, dann heißt das Express Yourself. Er organisierte einen Frauenrechtlermarsch in New York, wo die Frauen pafften und dabei immer Freiheitslieder sangen. Dieses Express Yourself ist heute Teil unserer Gesellschaft. Identität heißt, ich drücke mich, Express Yourself. Meine Identität ist der Lifestyle, den ich innerhalb dieses Marktes lebe. Das bedeutet insbesondere, auch das war ein explizites Ziel, Identität, unsere personale Identität wird befreit, nannten die Liberalen das, wir müssen das befreien. Identität wird befreit von sozialen Bindungen und Solidarität, durch die Menschen miteinander verbunden sind. Die Atomisierung und Fragmentierung der Gesellschaft war von Anfang an intendiert. There is no such thing as society, sagt Fletcher. Gesellschaft gibt es nicht, Solidarität gibt es nicht, es gibt nur einzelne Individuen, die sich auf dem Markt eine Identität verschaffen und auf dem mit ihren Identitäten konkurrieren. Damit gibt es auch einen neuen Freiheitsbegriff. Der Freiheitsbegriff des Neoliberalismus ist, Freiheit ist das, was bedroht wird, wenn ich von der Identitätsproduktionsmaschine und ihrer Inhalte abgeschnitten bin. Das können Sie bei Jugendlichen, die da schon stärker rein sozialisiert sind, beobachten, wenn die mal ihr Smartphone verlegt haben, die kommen in einen inneren Unruhezustand. Das ist eine echte Bedrohung von Freiheit. Freiheit, wenn sie abgeschnitten sind von der Identitätsproduktionsmaschine, kommt diese Identität in Unruhe. So, wo sind wir also, nachdem die Zwangsehe zwischen Kapitalismus und Demokratie zerbrochen ist? Zwangsehe, wie sie im New Deal war, die ist zerbrochen mit dem Neoliberalismus. Jetzt kommt eine neue interessante Sprache auf unter den Eliten. Warren Buffett, der megareiche Investor, hat das dankenswerterweise sehr schön auf den Punkt gebracht. Es lohnt sich immer, wie ein Anthropologe in einer fremden Kultur, lauschen Sie dem Volk der Eliten mal zu, wie die untereinander sprechen. Da können Sie die besser verstehen. Er sagt, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Das ist nicht extrem. Das ist extrem, dass er so offen gesagt hat. Aber die Haltung können Sie durchgängig finden. Es herrscht Klassenkrieg und wir werden ihn gewinnen. Robert Reich, Finanzminister, The War on the Poor and the Working Families, es herrscht Krieg. Oder Jean Ziegler, für die Völker des Südens hat der Dritte Weltkrieg längst begonnen. Wir haben eine neue Metapher, grausame Metapher. Es herrscht, das wird offen artikuliert unter den Welten, es herrscht ein Krieg. Der Neoliberalismus ist ein Krieg der Reichen gegen die Armen. Das finden Sie auch in unseren Medien. Die Zeit schreibt, es wird ein Krieg gegen die Armen geführt. Der Guardian schreibt, in Griechenland war der letzte sozusagen Kriegsfeld für die Elite. Oder hier sehen Sie einen UN-Berater, einen afrikanischen, der auch ein Buch geschrieben hat, was auch kürzlich erschienen ist. Handel ist Krieg. Ich will Ihnen da ein Zitat rausgeben. Die EU macht sich im Moment Sorgen wegen den nach Europa kommenden Flüchtlingen. Man sollte diese knapp 1,5 Millionen Zufluchtsuchende 2015 mal den 15 bis 100 Millionen Afrikaner gegenüberstellen, die ihre berufliche Existenz durch die Austeritätsprogramme des Internationalen Währungsfonds verloren haben. Bringen Sie die Dinge wieder in den Kontext, aus dem sie gerne rausgenommen werden. So, was bedeutet das? Es herrscht Krieg. Nochmal ein Holzschnitt unseres Remscheider Gerd Ahns, Krieg gegen die Bevölkerung, das ist von 1928. Hier haben Sie alle Beteiligten dargestellt, wieder hier den pazifizierenden Gewerkschafter, einen korrupten Gewerkschafter, der die Arbeiter zur Ruhe mahnt, die Kirche, den Künstler, der sagt, man kann doch auch andere Sachen, man kann auch schöne Dinge machen. Oder man kann einfach nur tanzen. Das ist die Situation, die wir heute auf eine unsichtbare Weise, hier ist Gewalt noch identifizierbar, kommen wir auch gleich noch drauf, was das bedeutet. Hier ist Gewalt identifizierbar. Wir haben heute einen Krieg, der nicht mehr sichtbar ist, der unsere moralischen Sensitivitäten unterläuft. Wir kriegen ihn nicht mehr mit und deswegen reagieren wir auch nicht mehr empört darauf. Das ist das ganze Problem. Damit stellen sich für uns zwei Aufgaben. Holen wir uns Rat bei einem chinesischen Philosophen, einem der ganz großen Kriegstheoretiker, der sagt, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du zwar dich kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erringen. Wenn du weder den Feind kennst, noch dich selbst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Wir haben also zwei Aufgaben. Wir müssen wissen, was eigentlich unser Gegner ist, und den müssen wir besser verstehen, als wir das bislang tun. Das ist die Botschaft in allen tiefergehenden Analysen zum Neoliberalismus. Von denen gibt es ganz fantastische. Die Botschaft ist immer wieder derselbe. Der Neoliberalismus wird vollständig missverstanden und unterschätzt. Wenn wir den Feind nicht kennen, werden wir jede Schlacht verlieren. Das ist unsere erste Aufgabe. Das ist Arbeit. Das ist mühsam. Das können wir auch nur arbeitsteilig leisten. Die zweite Aufgabe ist eine, die wir bisher aber auch weitgehend vernachlässigt haben. Wir müssen uns selbst kennenlernen in den Schwachstellen, in denen wir manipulierbar sind. Wenn wir uns selbst nicht kennen, werden wir jede Schlacht verlieren, denn diese Schwachstellen werden von der anderen Seite genutzt, um das Risiko aus der Demokratie rauszunehmen. Und wir müssen uns die Asymmetrie klar machen, dass die Elite in den letzten 80 Jahren ein unglaubliches Wissen über die Beschaffenheit des Menschen erworben haben. Die ganze Idee der Sozialwissenschaften diente dazu. Die ganze Idee der Sozialwissenschaften und ein Großteil der Psychologie. Die Eliten haben ein unglaubliches Wissen über unsere Schwachstellen. Und dieses Wissen ist unendlich viel größer als das Wissen, was wir über uns selbst haben. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Wenn wir die nicht meistern, werden wir ebenfalls jede Schlacht verlieren. Beginnen wir damit. Wenn du den Feind nicht kennst, Mirowski macht das auch nochmal deutlich, kenne deinen Feind, bevor du anfängst, von einer besseren Welt zu träumen. Das ist die erste Forderung, die wir haben müssen. Im Feudalismus war es einfach, den Feind zu kennen. Wer war denn der Feind? Da haben Sie keine Schwierigkeit. Der Feind war klar erkennbar. Deswegen konnte sich das Empörungspotenzial und der Zorn der Bevölkerung gegen ein klares Ziel richten. Das war der Vorteil des Feudalismus. Im Neoliberalismus gibt es das nicht mehr. Alles ist unsichtbar. Der Neoliberalismus unterläuft unsere normalen moralischen Sensitivitäten, durch die wir auf Zorn oder Empörung auf etwas reagieren. Wer ist der Feind? Schauen wir uns an in der Geschichte, wie wir vorgehen. Wenn wir fragen, welche sind denn die Systeme, die über die Möglichkeiten verfügen, totalitäre Strukturen aufzubauen, Meinungen zu manipulieren, die Bevölkerung in die gewünschten Bahnen zu lenken, wie machen wir das? Nun, um die Zeit 405, unserer Zeitrechnung, worauf sollen wir fokussieren? Sollen wir uns die Dänen anschauen? Oder die Langobarden? Oder die Goten? Wer hat denn Folter eigentlich in das Rechtssystem eingeführt? Die Römer. Das Römische Reich war in all diesen Dingen führend. Also ist es unter Geschichtswissenschaftlern eine Selbstverständlichkeit oder beim Altertum aufs Persische Reich, oder im Mittelalter auf das spanische Königreich, zu Zeiten der Kolonien. Worauf wollen wir fokussieren? Wir fokussieren auf die Strukturen, die die mächtigsten sind. Deswegen eine kleine Bemerkung zu einem Propagandabegriff, der immer wieder die Runden macht. Anti-Amerikanismus ist ein vollständig absurdes Konzept, ist ein reines Propagandakonzept der Eliten, kommt ja eigentlich aus der McCarthy-Zeit. Solche Konzepte finden Sie nur, Sie können durch die Geschichte gehen, in totalitären Systemen. Es wäre unsinnig, jemandem vorzuwerfen, der sich mit Folter und derzeit Rechtsentwicklung Zeit der Römer beschäftigt, zu sagen, das ist ja blanker Antiromanismus. Wieso lässt du die Dänen eigentlich außer Acht? Das heißt, solche Konzepte hat es übrigens auch im spanischen Königreich gegeben. Da hat man den ersten Whistleblower der Geschichte, La Casas, der berichtet hatte, wie die abgeschlachtet haben, die Indios. Dem hat man antispanische Propaganda vorgeworfen. Das ist ein Standardding, aber sie finden es immer nur in totalitären Gesellschaften. Jetzt schauen wir uns wieder an, wie die Eliten darüber sprechen. Die amerikanischen Eliten, das ist einer der einflussreichsten Politikberater, vergleichen USA selbst mit dem Römischen Reich und sagen, Amerika ist die dominante Macht in der Welt seit dem Römischen Reich und sie kann machen, was sie will, und zwar dreist und unerbittlich Normen setzen, wie sie will. Wir schauen uns jetzt die Selbstbeschreibung des Systems an, nicht die Beschreibung durch die Feinde. Wir schauen uns an, wie beschreibt sich denn ein Reich selbst und sagt, wir können tun, was wir wollen. Oder hier George Kennan, der einflussreichste Architekt des Kalten Krieges und der ganzen amerikanischen Nachkriegsordnung, einer der einflussreichsten Strategieberater, Chefplaner im US-Außenministerium, sagt, 50% des Reichtums besitzen wir, stellen aber nur 6,3% der Bevölkerung. Also ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir dieses Missverhältnis beibehalten können. Und zwar, bitteschön, ohne einen Brief an den Nikolaus. Wir müssen auf alle Sentimentalitäten, Menschenrechte, Taktträumereien und so weiter verzichten. So spricht die Elite zu sich selbst. In allen Imperien. Das war im spanischen Großreich nicht anders als im römischen Großreich. Das war in England nicht anders als in Frankreich, als das Kolonialnationen waren. Immer wenn eine Nation ein Großreich, ein Imperium ist, finden wir diese Art von Argumentation. Hier noch ein schönes Zitat von dem Chefberater von George Bush. Wir sind jetzt ein Imperium und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während Sie noch, so umsichtig wie Sie mögen, diese Realität studieren, werden wir wieder handeln und eine andere, neue Realität schaffen, die können Sie ebenfalls studieren. Und so werden sich die Dinge regeln. Wir sind die Handeln auf der Bühne der Weltgeschichte und Ihnen allen bleibt nur das zu studieren, was wir tun. Da ist man noch dankbar für diese Offenheit. Wenn wir das gesagt hätten, ahnen Sie, mit welchen Attributen Sie belegt worden wären. Das war zu der Zeit deswegen lohnt sich immer die Leitlinien der Eliten zu lesen, das war in Zeitungen wie New York Times, war das veröffentlicht. Das können Sie finden. Aber die Sachen sind eben immer so, dass sie nicht in die Bevölkerung kommen. Die wurde auch, weil Sie sagen, öffentlich, hier sehen Sie ein Beispiel, nie in der modernen Geschichte hat ein Land mit seiner Politik und seinen Produkten die Erde so flächendeckend dominiert wie die USA heute. Sie sind die einzige Supermacht, wirtschaftlich, militärisch, kulturell, agieren von nichts und niemand mehr in die Schranken gewiesen, als besäßen sie eine Blankoscheck in ihrer Macworld. Sie können jetzt wieder raten, in welchen Medien das stand, werden Sie nicht, heute sowieso nicht mehr drauf kommen, aber das gab es mal diese Zeit, Das stand im Spiegel. Es wurde gesagt, es war verfügbar. Und Sie fanden damals im Spiegel eine Aufstellung der US-Militärbasen, 1005 Militärbasen rund um den Globus, Russland an 2. Nur damit wir das wieder in die Relation rücken. Es steht alles in den Medien. Also nicht alles, aber eigentlich alles, was man braucht. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja überhaupt kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Historiker, ich bin eigentlich nur ein lesender Bürger. Das ist ein wichtiger Punkt, ich hole es ja auch aus den Medien. Der andere Punkt, warum das Konzept Anti-Amerikanismus vollständig daneben geht, es richtet sich nicht gegen die amerikanische Bevölkerung, die Kritik. Sie richtet sich, ist eine Frage, wer ist Unterdrücker und wer sind die Unterdrückten. Und zu jeder Zeit, wenn Sie Historiker sind und suchen, was ist die dominierende Kraft, war es das spanische Königshaus, war es sonst was, wo sitzen sozusagen die Machtzentren der Unterdrückung? Das hat nichts mit der Bevölkerung zu tun. Das gilt auch für die USA. Es gibt keinen Anti-Amerikanismus, weil der Linke nicht die amerikanische Bevölkerung kritisiert, weil die amerikanische Bevölkerung das Opfer ist ihrer eigenen Eliten. Die USA sind ein drittes Weltland. Denken Sie an Krankensystem, an Infrastruktur, an sonst etwas. Das zeigt noch einmal, dass das Konzept des Anti-Amerikanismus vollständig absurd ist. Wird es in keinem anderen, wenn Sie Luxemburg kritisieren mit der Steuerpolitik machen, sind Sie dann anti-luxemburgisch, gänisch oder anti-, völlig absurdes Konzept. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie kann denn eigentlich, mit welchen Mitteln kann denn eigentlich ein solches System der Rechtfertigung von Demokratie in einer solchen Situation durchgesetzt werden. Das wird Ihnen dann klar machen, das, was ich Ihnen am Anfang sagte, in dem Moment, wo die Zwangsheirat zwischen Kapitalismus und Demokratie verschwand, mussten extreme Anstrengungen unternommen werden, um die Bevölkerung im Zaum zu halten und Alternativen verschwinden zu lassen. Und ich werde Ihnen jetzt ganz rasch, nur damit Sie eine Idee davon kriegen, weil das vollständig unterschätzt wird, nur ein paar Punkte nennen, nur antupfen, um Ihnen zu zeigen, mit welchen Mitteln und welcher Intensität diese Art von Indoktrination eigentlich erfolgt ist. Ein Beispiel hier ist das Konzept der Full-Spectrum-Dominanz, wird ausdrücklich, auch von Obama, von allen amerikanischen Präsidenten geteilt. Full-Spectrum-Dominanz heißt, militärisch, zu Wasser, in der Luft und wo auch immer und im Weltraum und im gesamten Informationsbereich. Und im gesamten Informationsbereich besteht Amerika darauf, dass sie im gesamten Internet und im gesamten Meinungsbereich die volle Dominanz über die Meinungen haben. Das wird explizit formuliert, die volle Dominanz. Auch das ist keine Verschwörungstheorie, das ist das eigentliche Ziel, was in den Strategiepapieren ausdrücklich so formuliert wird. Dazu gehört auch etwas, stellt man sich naiv gar nicht vor, dass das explizit sogar unter dem Begriff auftaucht, Perception Management. Unsere Wahrnehmung muss gemanagt werden. Man kann unsere Wahrnehmung nicht uns überlassen. Man muss dafür Sorge tragen, dass wir die Dinge richtig wahrnehmen. Wir könnten die Dinge ja sonst auf eine nicht erwünschte Weise wahrnehmen. Das heißt, man will die Emotionen, Motive, Ziele, Denken und letztlich auch das Verhalten von allen, das ist Full-Spectrum-Dominanz, bestimmen. Die Handbücher finden Sie im Internet, Sie können sich da rein versenken, können sagen, wie macht man das denn? Interessant, dass diese Dinge keinen Effekt haben. Hier sind Beispiele daraus, die öffentliche Meinung ist ein viel zu hohes Gut, als dass man sie den Bürgern überlassen dürfte. Da gibt es ausgefeilte, in diesen Handbüchern finden Sie ausgefeilte Dinge, wie kann man Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Sinnhaftigkeit, einen Sinn auf etwas zu legen, Verhalten, Affekte und so weiter. Das ist eine Folie aus diesem Handbuch. Wie kann man das kontrollieren, wie kann man das managen? Wichtig ist dabei, man muss das Wirkliche verdecken und etwas Falsches zeigen. Steht explizit da. Wenn ich Ihnen sagen würde, so funktioniert Propaganda, dann ist aber naiv. Das können Sie in diesen Handbüchern finden mit einer Fülle. Da sitzen ganz viele Psychologen dran, die daran arbeiten, wie macht man das dann im Detail. Können Sie sogar bei Amazon kaufen. Jetzt kommt eine andere interessante Geschichte, die Ihnen zeigt, in welcher Größenordnung das ist. Da ist vor einigen Jahren, ist dem Vorstandschef von Associated Press, einer der ganz großen Medienunternehmen in den USA, Tom Curley, ist der Kragen geplatzt und er hat in einem Interview den anwachsenden Druck, er hat gesagt, alle unsere Redaktionen sind unter permanenter Kontrolle von Pentagon-Beratern. Wir kriegen einen enormen Druck, wenn wir irgendetwas machen, was von denen nicht erwünscht ist. Und er hat die Zahlen veröffentlicht, zu denen er Zugang hatte. Und diese Zahlen waren, 27.000 PR-Berater arbeiten dran in den Medien. Es geht nur um die in den Medien, das, was in den Medien transportiert wird, zu polieren. Das erschien dann kurz auch in der Presse. Hier sehen Sie, das ist ja fast wieder die Formulierung von Thatcher, Winning Hearts and Minds. Das ist die Größenordnung. Fast 5 Milliarden pro Jahr wird dafür verwandt, die Medien, international, die Medien auf Kurs zu halten. Das erschien in den internationalen Leitmedien, die habe ich in Herald Tribune rausgesucht, steht genau das Gleiche nochmal drin. Das erschien in den Leitmedien und war einige Wochen später verschwunden. Sie finden das heute, wenn Sie ins Internet, wenn Sie das googeln, nirgendwo mehr. Sie müssen sich dann mit den Tiefen des Internets auskennen und mit Archivfunktionen zu der Zeit reingehen. Damit habe ich mir das dann wieder rausgesucht. Wenn Sie mit diesen Sonderfunktionen im Internet das wieder suchen, können Sie diese Seiten wieder recovern. Das ist vollständig, ist sozusagen unsichtbar geworden, ist bei Google nicht mehr auffindbar. Jetzt kommt was Interessantes. Es gibt was ganz witzig in Grenzen. Es gibt eine Metapropaganda. Die Metapropaganda heißt, wir sind völlig hilflos gegenüber der russischen Propaganda. Das ist die Metapropaganda. Das haben Sie wahrscheinlich in den letzten Wochen gesehen, das war überall. Wir sind völlig hilflos gegen die russische Propaganda. Wenn Sie ein Gespür dafür kriegen wollen, wie die Relationen sind, dann können Sie als Faustregel einfach mal den Wehretat der USA gegen die Wehretate der Militäretate der anderen Länder, da sehen Sie hier die über 600 Milliarden die USA, ich weiß nicht, wann sind die USA das letzte Mal militärisch von einem anderen Land angegriffen worden? So, wenn Sie die tatsächlichen Zahlen vergleichen, dann sehen Sie, dass beispielsweise der russische Propagandasender, natürlich ist ein Propagandasender, alle Länder machen Propaganda. Es gibt kein Land, was keine Propaganda macht. Das ist völlig absurd. Russland versucht kräftig Propaganda, aber so hilflos, wenn Sie sehen, wie der Putin neulich das mit der Süddeutschen versammelt hat. Dem fehlt mindestens 80 Jahre Tradition, wie man vernünftige Propaganda macht. Und wenn Sie die finanziellen Relationen sehen, dann sehen Sie, dass allein die Deutsche Welle, die hat ein Etat von ich glaube, 340 Millionen pro Jahr, Russia Today hat weltweit einen Etat von 300 Millionen. Und Radio Free Europe und so weiter drüber. Also Sie müssen sich einfach mal die finanziellen Relationen klar machen, dann sehen Sie, wir haben es hier wirklich mit einem Fall von Metapropaganda zu tun. Jetzt kommt die schwierige Geschichte. Bisher haben wir eigentlich nur Selbstverständlichkeiten konstatiert. Jetzt geht es um uns selbst. Ich hatte ja schon auf das Problem hingewiesen, dass die herrschenden Eliten über sehr viel mehr wissen über unsere natürlichen Bedürfnisse und unsere natürlichen Neigungen und Schwachstellen für eine Manipulierbarkeit als wir selbst. Dieses Defizit müssen wir, diese Asymmetrie müssen wir beseitigen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele nur aus der Psychologie, um Ihnen zu zeigen, da gibt es einen reichen Fundus von faszinierenden Beobachtungen, die eine neuere Arbeit, Menschen, die dazu gebracht werden, sich machtlos zu fühlen, empfinden die Machtstrukturen, denen sie unterworfen sind, eher als fair und legitim. Das lässt sich im psychologischen Experiment feststellen, das ist eine Eigenschaft unserer Natur. Wenn Sie Machtlosigkeit induzieren, erzeugen Sie ein Gefühl der Systemrechtfertigung. Das ist den Eliten lange bekannt. Eine der ganz wichtigen, die ersten Neoliberalen haben das offen formuliert, wir müssen Apathie und Lethargie in der Bevölkerung erzeugen. In dem Maße, wie wir schaffen, Apathie zu erzeugen, lässt sich das Volk leicht lenken und gibt eine größere Zustimmung zum Status quo. Das heißt, wir machen die Machtlosen zu Komplizen ihrer eigenen Unterwerfung. Das ist etwas Fatales. Ein anderes Beispiel, was jetzt gerade im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die Armen betreiben eine nationale Identifikation, haben wir gerade, sind gerade die Ärmsten, die sich mit nationalistischen Gefühlen identifizieren, um ihr geringes Selbstwertgefühl zu überwinden und zeigen zugleich eine Tendenz zur Systemrechtfertigung auf Kosten der Selbstachtung. Das sind höchst relevante Befunde aus der Psychologie, die ein Licht auf die Beschaffenheit unseres Geistes, unserer Psyche werfen. Ich hatte Ihnen ein Beispiel versprochen. 19 Monate alte Säuglinge verfügen bereits über ein Konzept von Verteilungsgerechtigkeit und reagieren mit Beunruhigung, wenn die Verteilungsgerechtigkeit verletzt ist. Wir haben eine natürliche Moral, wir haben natürliche Sensitivität, mit denen wir zur Welt kommen. Jetzt kommt aber das Interessante. Der Säugling reagiert empört, wenn er es beobachtet bei anderen. Wenn die Verteilungsgerechtigkeit verletzt ist, bei anderen reagiert er empört. Wenn er der Nutznießer ist, reagiert er begeistert. Das heißt, wir finden schon in diesem Alter, finden wir eine menschliche Disposition zur Doppelmoral. Die ist Teil unserer menschlichen Natur. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Das ist sozusagen eine Schwachstelle. Eine andere Schwachstelle ist unser Konkretismus des Sinnlichen. Wir reagieren, abstrakte Dinge mögen wir nicht. Und wenn Sie längere Bücher lesen zum Neoliberalismus, das finden wir nicht so an, nicht so prickelnd, als wenn Sie irgendein schönes Bild sehen, wie dieses Bild, wo Sie Empörung haben. Der Mensch ist ein Konkretist. Der Mensch reagiert mit seinen natürlichen Sensitivitäten auf das, was er sieht. Wir können also Menschen manipulieren, indem wir über das Fernsehen und die Nachrichten Bilder vermitteln. Wir können mit Bildern manipulieren. Da reagieren wir drauf wie ein Fisch auf einen attraktiven Köder. Wir können gar nicht anders, so sind wir gebaut. Wir müssen also lernen zu verstehen, dass wir eigentlich immer im Banne des Konkreten und des Sinnlichen sind. Und damit kann man uns ziemlich gut lenken. Hier sehen Sie ein Beispiel, wir brauchen mehr Reiche, ist eine wunderbar anrührende Szene. Das führt auf ein anderes Problem, wo Sie einen Blick drauf lenken sollten. Der Neoliberalismus bedarf der sogenannten philanthropischen Stiftungen, die den ganzen Globus mittlerweile überziehen. Das sind trojanische Pferde. Das sind trojanische Pferde, die machen auch 5% Gutes. Da fallen wir drauf rein, auf das, was sie Gutes machen. Gleichzeitig transportieren sie knallhart die herrschende Ideologie. Das Stiftungswesen ist Teil der neoliberalen Ideologie und neoliberalen Propaganda. Auch da gibt es wunderbare Bücher drüber. Da sollten Sie einen Blick für entwickeln. Hier haben Sie ein anderes Beispiel, wie gut es ist, dass wir deutsche Militärs in Afghanistan haben. Das weckt in uns sofort bestimmte positive Affekte. Also stellt sich jetzt die Frage, es gibt in der menschlichen Natur Dinge, die sich leicht, Eigenschaften in der menschlichen Natur, die sich leicht für die Zwecke anderer manipulieren lassen. Wir haben eine Reihe von Eigenschaften, die müssen wir kennen, wo man mit ganz elementaren Mitteln auf relativ einfache Weise Menschen manipulieren kann. Davon lebt Werbung, davon lebt die ganze politische Propaganda. Das wird intensiv beforscht. Die Eliten haben das Wissen darüber. Wir kennen diese Schwachstellen nicht. Zugleich gibt es in der menschlichen Natur Aspekte, die uns eine Leitlinie geben könnten, wie man eine menschliche Gesellschaft lebenswert errichten kann. Wir verfügen über von Natur aus über natürliche moralische Sensitivitäten. Wir verfügen von Natur aus über ein Konzept von Zwang, ein Konzept von Freiheit. Wir verfügen über die Befähigung zur Liebe, zur gegenseitigen Hilfe, zur Kooperation. Wir haben ein großes Spektrum von Möglichkeiten, auf denen sich gesellschaftliches Zusammenleben gründen ließe. Und unsere Entscheidung ist, zu fragen, aus welchen der Möglichkeiten dieser gigantischen Potenzialität des menschlichen Geistes wollen wir eine menschenwerte Gesellschaft errichten? Eindeutig ist, und das ist unendlich oft analysiert worden, zuletzt auch in einem wunderbaren Buch von Wendy Brown zum Neoliberalismus, eine berühmte amerikanische Philosophin, der Neoliberalismus beruht auf den dunkelsten Seiten der menschlichen Natur. Die gibt es, die kann man ausnutzen, mit denen kann man etwas machen. Der Neoliberalismus gründet auf den dunkelsten Seiten und unsere Entscheidung, und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, wir haben das gesamte Spektrum zur Verfügung und wir müssen uns klar machen, auch das ist eine Schwachstelle der menschlichen Natur, wir mögen keine Entscheidungen. Der Mensch leidet unter Entscheidungen. In unserer kleinen Welt schaffen wir das gerade noch, aber eigentlich sind wir Entscheidungsvermeider. Wir stehen aber vor der Aufgabe, uns entscheiden zu müssen zwischen diesen Möglichkeiten. Und will ich zum Schluss noch kurz drauf kommen, wie kann eine solche Entscheidung aussehen? Ein Punkt der Aufklärung ist es, wir sind verantwortlich für unser Leben und für unsere Gesellschaft. Das ist der Punkt der Autonomie. Wenn Sie den teilen, wenn Sie die Prämisse der Aufklärung teilen, tun ja nicht alle, wenn Sie den teilen, ist das die Konsequenz, wir sind verantwortlich für die Gesellschaft, in der wir leben. Wir wissen, dass das Projekt der Aufklärung mit gewaltigen Schwierigkeiten behaftet ist, weil die menschliche Natur auch andere Seiten hat. Wenn die Aufklärung so einfach wäre und wir sie in der Schule alle gelernt haben, dann müssen sie sich dort durchsetzen. Die Aufklärung ist was ganz, ganz Schwieriges. Und es gibt ganz viele Seiten in der menschlichen Natur, die dem eigentlich, sonst hätte es ja auch nicht über 1000 Jahre, 2000 Jahre gebraucht, bis die Idee der Aufklärung, gab es zwar auch bei den Griechen schon analogerweise, aber bis so etwas überhaupt entstanden ist. Es ist nicht so selbstverständlich. Und ohne, dass wir die menschliche Natur kennen, haben wir da keine Chance. Und die Frage ist, welche Alternative gibt es zu einem Humanismus, der universelle Humanismus der Aufklärung? Was ist die Alternative dazu? Judith Butler, eine berühmte amerikanische Philosophin, hat bei der Verleihung des Adorno-Preises in Frankfurt das auf den Punkt gebracht. Die Frage ist, wessen Leben zählt? Auf welche Leben als Leben kommt es nicht an? Das sehen Sie bei den Anschlägen in Paris. Zur gleichen Zeit wurden durch Drohnenangriffe im Jemen irgendwelche Dörfer in die Luft gejagt, viel mehr Tote. Das sind die Unbetrauerbaren. Welche sind als Leben nicht anzuerkennen oder zweifelhaft? Um welche Leben kann getrauert werden und um welche nicht? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder zu stellen haben. Es gibt eine Alternative zur Aufklärung. Die Alternative ist die Kontinuität der Blutspur und der ökologischen, sozialen und psychischen Verwüstung, die Kapitalismus, Rassismus, Chauvinismus, Nationalismus, Exzeptionalismus in der Zivilisationsgeschichte angerichtet haben. Wenn Sie in die Geschichte schauen, dann sehen Sie, diese Blutspur ist gigantisch. Und wenn Sie da schauen, was wir gegenwärtig an Raubbau, allein im ökologischen Bereich, aber auch im sozialen machen, man sieht, die Verwüstungen sind gigantisch. Es gibt eine Alternative zur Aufklärung. Das ist die Entscheidung liegt wie immer uns. Ich danke Ihnen.